Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen, nach einer Sommerpause mal wieder Gemeinschaft auch hier zu haben. Sehr, sehr cool. Und ich möchte beginnen, dass ich heute Morgen dir eine Frage stelle. Wie fit bist du gerade? Wie fit bist du auch in deinem Glaubensleben? Fühlst du dich gerade geistlich fit? Wie steht es gerade um dein Innerstes? Und was ist überhaupt der Glaube? Und wir wollen heute ein bisschen in den Hebräerbrief schauen. Und der gibt eine ganz treffende, tiefsinnige Antwort, was der Glaube eigentlich ist. Im Hebräerbrief lesen wir, was ist denn der Glaube? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder Daryl Johnson, ein toller Theologe, hat es mal ausgedrückt, zu glauben bedeutet, das Unsichtbare, das, was wir nicht sehen, für die größere Realität und Wahrheit zu halten, als das wir manchmal sehen. Und dann natürlich auch danach zu leben. Also er sagt, Glauben bedeutet, an etwas Unsichtbares mehr zu glauben. Mehr zu glauben, dass es Gott gibt, auch wenn wir ihn vielleicht nicht in Person sehen. Dass Gottes Wort, das, was er sagt, das, was Gott spricht, wahrer ist als das, was wir manchmal hier in dieser Welt erleben, was uns hier manchmal in der Welt begegnet, wo uns gesagt wird, was ist Wahrheit oder was ist real, was ist das, worum es geht, was ist Realität. Also wie steht es heute Morgen so bei dir, bei mir um den Glauben? Und wenn wir anfangen, uns mit dem Hebräerbrief zu beschäftigen, dann stellen wir fest, die Hebräer, das waren einfach Juden, die vorher Juden waren, aber sich zu Jesus bekannt haben und gesagt haben, Jesus ist der verheißene Messias. Aber das waren genauso Leute, die in einem Jüdischen aufgewachsen sind. Hebräer ist einfach ein anderes Begriff für das Volk Israel, für die Juden. Und das waren also Leute, die aufgewachsen sind damit, dass man regelmäßig nach Jerusalem im Jahr pilgerte. Dass man religiöse Feste in Jerusalem feierte. Dass Opfer im Tempel passierten, um vielleicht die Schuld zuzudecken. Damit sind sie aufgewachsen und groß geworden und in der damaligen Zeit hat sich auch breit gemacht, dass viele Juden zwar natürlich geglaubt haben und sich auch gut auskannten in den Schriften des Alten Testamentes, das was wir heutzutage als Altes Testament kennen, aber es machte sich eine Religiosität breit. Die ganzen Vorschriften, wie man mit Essen umgehen soll, wie man im Alltag unterwegs sein soll, was für Opfer man bringen soll, all das half dafür, ein religiöses Leben zu führen, was einfach geprägt war von Ritualen. Aber steckte da wirklich Glaube dahinter? Das war immer die große Frage. Und die Hebräer, also die Empfänger dieses Briefes, das waren in diesem Fall nicht eine Gemeinde oder an einem bestimmten Ort vorhandene Leute, so wie es oft sonst in der Bibel vorhanden ist, sondern es war einfach diese Gruppe von Juden, die hier angesprochen werden. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament ist insofern auch eine Besonderheit, dass er gar nicht wirkt wie ein richtiger Brief, sondern wenn man sich genau damit beschäftigt, ist er eigentlich eine der perfekt ausformuliertesten Predigten, die jemals gehalten wurden. Und das fängt schon an, wenn man in diesen Text reingeht, es gibt keinen, wer hat ihn geschrieben, ich grüße jetzt in diesem Brief nochmal meine Tante und Edda und meinen Onkel Udo, sondern es geht gleich in die Vollen. Und dieser Text des Hebräerbriefes, ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die gerne Poesie mögen oder literarisch hochwertige Texte, dann müsstet ihr euch mal Griechisch lernen und euch diesen Text anschauen. Das ist so perfekt. Also die einzelnen Verse, die beginnen mit demselben Buchstaben, die einzelnen Sachwörter und das ist so schön aufgebaut im Griechischen. Es ist traumhaft, diesen Text sich damit zu beschäftigen. Okay, aber ich komme ins Schwärmen von dem schönen Text. Dieser Empfänger, die Hebräer, die Juden, die haben sich zu Jesus bekannt. Sie haben Jesus als ihren Herrn und Retter in ihrem Leben aufgenommen. Und damit wurden sie von den anderen Juden ausgeschlossen, die nicht an Jesus glaubten. Sie wurden sogar teilweise verfolgt. Und also die Hebräer, die sich zu Jesus bekannt haben, die Jesus begegnet sind und ihn als ihren Herrn und Retter aufgenommen haben, die nannte man dann auch Christen. Und die versammelten sich in Häusern, in kleinen Gruppen, um Gemeinschaft zu haben, um Abendmahl zu feiern, um alles miteinander zu teilen, um zu beten, um einfach miteinander unterwegs zu sein. Aber irgendwann, so mit der Zeit, kamen diese Leute ins Grübeln. Ja, dieser Jesus. Ja, das ist ja so eine Sache mit Glauben an das Unsichtbare. Es fordert mich echt heraus. Es fordert meinen Glauben heraus. Wo ist er eigentlich, wenn ich ihn nicht sehen kann, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Ist es jetzt das wert gewesen, Jesus als meinen Herrn in meinem Leben aufzunehmen? Es wäre eigentlich doch vielleicht das Beste und auch Angenehmste, zum Judentum zurückzukehren, keine Verfolgung zu erleben, einfach in der gesamten Kultur wieder mit aufgenommen zu sein. Und sie waren in der Versuchung zu sagen, ja, dieser unsichtbare Gott, das ist echt schwierig. Da ist es doch manchmal viel bequemer, ich habe meine Riten im Alltag und damit bin ich dann irgendwie religiös. Aber diese Jesus-Sache, wie ist das? Kehren wir doch lieber zurück zu diesen Tieropfern, zur Anbetung im Tempel. Diese Versuchung, religiös zu leben, Rituale zu befolgen, ist, glaube ich, auch für heute für uns manchmal greifbarer und näher und leichter auch, als wirklich zu glauben, ja, es gibt diesen unsichtbaren, großen, guten Gott, der mich liebt, der alles für mich getan hat und mit dem ich zusammen mein Leben lebe und ihn sogar als Herrn in meinem Leben hineinlasse. Nachfolge und Glaubensnachfolge fordert wirklich unseren Glauben heraus, ist ein echtes Abenteuer, zu dem wir uns auch immer wieder entscheiden dürfen und ist eher ein Dauerlauf als ein kurzer Sprint. Und bei den Hebräern sehen wir auch die Konsequenzen, wenn man eben nicht mehr das mit dem Glauben so ernst nimmt, wenn der Glaube verloren geht, wenn der Fokus verloren geht. Wir lesen im Hebräerbrief, sie waren in vielerlei Weise nicht mehr so fruchtbar im geistlichen Sinn. Sie erlebten nicht mehr so eine starke Dynamik, nicht mehr so starke Wachstum. Sie blieben so stehen, wie sie waren und folgten Jesus nicht mehr nach. Und auch die Treffen, wo sie zusammengekommen sind, um zu beten, um sich gegenseitig zu ermutigen, zu bestärken, aus dem Wort Gottes zu hören, Abendmahl zu feiern, wurden immer weniger. Wir können hier lesen im Hebräerbrief, sie wurden einfach müde, in dieser Welt zu dienen, zu lieben. Sie wurden müde, das Wort Gottes zu hören. Sie wurden müde, Lobpreis zu machen. Sie wurden müde, sich geistlichen Herausforderungen zu stellen und vielleicht auch schneller Sünde nachzugeben. Sie wurden müde zu beten und sie wurden ein bisschen müde von diesem Jesus. Und ich finde das so menschlich. Wie sieht es da bei mir aus? Wie sieht es da bei uns aus? Kennst du dieses Gefühl von Müdigkeit auch in deinem geistlichen Leben? Vielleicht über Jahre eingeschlichen. Und die Hebräer, das waren Leute, die wären auch heute regelmäßig hier unter uns, würden sie sitzen. Sie kennen die Bibel richtig gut. Über Jahre sind sie Jesus nachgefolgt und eigentlich müssten sie sogar schon Lehrer sein, weil sie so viel wissen und kennen und durchgestanden haben. Wir lesen selber hier im Brief der Hebräer, darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Und stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Und wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Und an anderer Stelle lesen wir, dass sie einen hohen Preis gezahlt haben für die Nachfolge, dass sie das Evangelium ganz praktisch unter sich erlebt haben. Wir lesen, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in der Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt wegen ihres Glaubens. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand mehr nehmen kann. Und der unbekannte Verfasser dieses Briefes schreibt, oder dieser Predigt schreibt weiter, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, das, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Die Hebräer wollten ihren Glauben an den Nagel hängen und zurückkehren zu religiösen Riten. Und diese ganze Situation, dass sich so eine Selbstverständlichkeit eingeschliffen hat und irgendwie ja eine Müdigkeit bei den Leuten sich breit machte, das schreibt dieser Prediger hier und malt den Leuten nochmal ganz neu Jesus vor Augen. Wer ist dieser Jesus? Und die Intention ist klar, es soll Ermutigung passieren und es soll auch gewarnt werden davor, zu müde zu werden. Dieser Brief der Hebräer ist ein Ermutigungsbrief, das Abenteuer Glauben in der Nachfolge ernst zu nehmen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und diese Frage, die hat sich damals gestellt und die stellt sich auch uns heute immer wieder. Wie schaffen wir es, unseren Glauben wach zu halten? Im Glauben unterwegs zu sein, uns immer wieder neu auf Jesus auszurichten, auf das Unsichtbare, was wir nicht sehen, auf das Reich Gottes, was jetzt schon angebrochen hat in unserer Mitte und noch nicht ganz da ist und noch nicht ganz 100% real ist, so wie wir es erleben. Und der Hebräerbrief sagt immer wieder, richtet dein Blick auf Jesus. All dein Fokus gebührt Jesus. Es geht um Beziehung mit diesem Jesus Christus, mit dem allmächtigen Gott, der Menschen liebt und der alles getan hat, dass er als Gott mit seinen Menschen in Beziehung steht. Und das Coole ist, dieser Brief, der beginnt eben nicht, wie gesagt, mit diesem Vorgeplänkel und den Grüßen an hier und da und tralala, sondern er geht richtig knallhart in die Vollen. Wir wollen doch auch, wenn wir eine lange Mail bekommen, oft erstmal wissen, worum geht's eigentlich, was sind die wichtigsten Fakten, bevor ich mich dann vielleicht im Detail verliere. Und genauso arbeitet dieser Brief von vor 2000 Jahren auch. Von 0 auf 100 geht es los. Jesus ist der Fokus. Behalte deinen Fokus auf Jesus gerichtet. Und dann im Verlauf des Briefes werden die Sachen beschrieben, auch was passiert, wenn dieser Fokus verloren geht. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen auch gelesen. Und immer wieder werden wir hier ermutigt. Richte deinen Blick, richte deine Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus Christus. Wie wurde er von Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen? Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und wenn wir uns den allerersten Satz im Hebräerbrief anschauen, dann müssen wir auch sehen, der allererste Satz im Griechischen bedeutet im Deutschen die ersten vier Verse unserer Bibel. Da steckt richtig viel drin. Es geht los, dass der Schreiber uns schreibt. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Also in der ganzen Zeit, bevor Jesus da war, hat Gott immer wieder gesprochen zu seinem Volk. Durch einen brennenden Busch, durch den Säuseln des Windes, durch seine Propheten, die er geschickt hat, um zu sprechen. Durch Engel, durch verschiedensten Weisen hat Gott zu seinem Volk gesprochen. Und dann geht's weiter. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um zu uns Menschen zu sprechen, um direkt bei uns zu sein, um erfahrbar zu sein, um erlebbar zu sein, um ganz Mensch und ganz Gott bei uns zu sein. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihn. Jesus hat die größte Kommunikationslücke aller Zeiten wieder geschlossen, nämlich die direkte Kommunikation zwischen Gott und seinen geliebten Menschen. Jesus ist Gottes finale Rede oder Jesus ist die persönlichste Beziehung und Begegnung, die persönlichste Vorstellung Gottes zu uns Menschen. In Jesus Christus begegnen wir dem großen Gott, der alles vermag, der allmächtig ist. Und in diesem einen ersten Satz dieses Briefes finden wir 8 Gründe, warum Jesus all unseren Fokus verdient. Jesus ist der Erbe aller Dinge. Jesus besitzt alle Dinge. Gott hat diese Welt geschaffen. Ihm gehört alles, was existiert. Und Jesus ist der Erbe von diesem Ganzen. Alles gehört ihm. Was bedeutet das für uns, wenn ihm alles gehört? Er derjenige ist, der sogar mich geschaffen hat. Dann ist das, was ich habe, was mir anvertraut wurde, mein Geld, mein Haus, mein Auto, mein Besitz, meine Familie, meine Begabung, meine Fähigkeiten, meine Zeit, meine Kraft, das, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Und ich bin als Verwalter dessen eingesetzt. Jesus ist der Herr. Durch Jesus ist alles geschaffen worden. Jesus war bei der Schöpfung dabei. Ein Wort wurde gesprochen und etwas kam aus dem Nichts in die Existenz. Aus dem Nichts heraus. Das schafft nur einer, das schafft nur der allmächtige Gott. Und darin, dass durch Jesus alles geschaffen geworden ist, finden wir auch unsere Bestimmung und den Grund, warum wir existieren. Identität und Wert. Es ist wie, als wenn wir Menschen wie in einem T-Shirt so einen Aufnäher drin hätten. Normalerweise kann man in einem T-Shirt ja reinschauen und gucken, dieses T-Shirt ist von Firma so und so hergestellt und zusammengenäht da und da, Bangladesch oder weiß ich nicht. Und wenn wir bei uns Menschen auf diesen Aufnäher schauen würden, würde da stehen, gestaltet von Jesus, mit Liebe gemacht. Durch Jesus ist alles geschaffen und das gibt uns Identität und Wert. Jesus ist der Glanz von Gottes Herrlichkeit. Hier wird auch der Begriff Charakter verwendet. Das griechische Wort Charakter, was meint, Jesus ist auch das Ausdruck des Wesen Gottes, die Natur von Gott selber. In Jesus können wir wirklich Gott als Person, als vollständiges Wesen erkennen, wenn wir Jesus anschauen. Das Bild in der Antike war damals, dass ein Abdruck gemacht ist, der gleich ist wie das Original. Und sie meinten das oft aus der Sprache von der Münzprägung, dass das Abbild von einem Stempel in ein anderes Stück Metall reingerammt wurde und ein direktes Abbild vorhanden ist sozusagen. Das ist die Sprache. Es ist genau so, es sieht genau so aus. Alles ist gleich, es ist ein Stempel. Wir können in der Münze den Charakter erkennen. Alle Einprägungen sind in Jesus zu erkennen, wie sie auch in Gott vorhanden sind. Wir lesen hier davon, dass Jesus alle Dinge hält und trägt, das Universum hält und trägt durch sein Wort. Was bedeutet das für uns? Er hält diese Welt irgendwie zusammen. Es gibt wirklich in hohen Wissenschaften die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass das alles irgendwie so zusammenhält? Also irgendwie driftet ja auch alles irgendwie auseinander, die ganzen Materien und sonst irgendwie, aber dass überhaupt irgendein Halt da war oder auch etwas da ist, was irgendein Halt ist, das ist teilweise nicht zu erklären, wie das sein kann. Und hier finden wir eine Antwort darauf. Hier finden wir die Antwort darauf, dass Gott, der alles geschaffen hat, durch sein Wort alles zusammenhält und trägt. Und es heißt auch, dass er sich kümmert, dass er sich sorgt. Und auch hier kommen wir wieder in diesen Gedanken der Schöpfung. Er spricht und es geschieht. Gott kümmert sich, er sorgt sich, er hält, er trägt. Und wenn wir allein nur diesen Gedanken verfolgen würden, würden wir sehen, hier ist die Rede von dem Universum. Es fängt bei dem großen Universum an und es hört damit auf oder wir kommen zu dem Punkt an, dass diese Aussage, dass er alles trägt, dass Gott sich kümmert, dass er schafft durch sein Wort, sogar gemeint ist auf ganz persönliche Nöte in meinem Alltag. In meinen Sorgen, dass ich in Anspruch nehmen kann, dass der große Gott, der das ganze Universum hält und trägt, sich auch um mich kümmert und sich um mich sorgt. Jesus hat uns gereinigt von aller Schuld. Er hat uns befreit. Diese Reinigung von aller Schuld, dass das, was passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat, dass uns vergeben wurde, das hat Jesus möglich gemacht. Dadurch ist die Beziehung zu Gott wieder möglich. Und das bedeutet für uns, wir können ohne Lasten, ohne schweres Gepäck, was uns immer wieder herunterzieht, in unserem Leben unterwegs sein. Uns ist vergeben. Wir sind frei. Wir können nach vorne schauen. Und das hat Jesus bereits am Kreuz erwirkt. Und jetzt kommt ein Satz, der mich am meisten irgendwie nochmal berührt hat, irgendwie auch in der Vorbereitung mit diesem Text. Jesus ist in den Himmel gegangen und hat seinen Ehrenplatz eingenommen. Er hat sich hingesetzt im Thronsaal Gottes, zur Rechten Gottes, auf den Platz, der ihm gebührt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, von der Arbeit nach Hause zu kommen und sich dann vielleicht aufs Sofa zu flezen und ein kühles Bier aufzumachen, den Fernseher anzuschalten, Füße hochzulegen. Die Arbeit für heute ist getan. Aber für die meisten von uns bedeutet es, nach dem Wochenende oder vielleicht sogar schon morgen geht's auch weiter. Und Jesus lässt sich jetzt hier nicht gehen und ich glaube, er hat sich nur hingesetzt, weil seine Arbeit vollständig erledigt wurde. Jesus hat seine Arbeit, die Erlösung, das, was er am Kreuz getan hat, alles, was er möglich machen konnte, damit die Menschen die Schuld vergeben wurde und dass wir wieder mit Gott in Kontakt sein können. Diese große Arbeit, die hat er erledigt. sodass er sich in Ruhe und Freiheit auf den Platz setzen konnte, dem ihm wirklich gebührt, auf den Ehrenplatz bei Gott, auf den Thron. Er kann sich hinsetzen, weil es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Deine Schuld ist vergeben. Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir haben die Zusage, dass der Gott, der spricht und es geschieht, sich auch um unser Leben kümmert. Er hat uns geschaffen, er hat uns ein Etikett gegeben, was bedeutet, du bist mein, du bist geliebt, du bist wertvoll gemacht. Das hat Jesus getan und ist passiert vor 2000 Jahren und er konnte sich hinsetzen, weil die Arbeit erledigt ist. Ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hätte, wenn es noch groß was zu tun gab, aber die wesentliche Arbeit ist getan. Es ist vollbracht für uns. Wir leben in dieser Spannung des Unsichtbaren, des schon jetzt vollbracht. Jesus hat jetzt schon alles getan. Es ist vollbracht. Und die Realität, in der wir unterwegs sind, ist noch nicht die Herrlichkeit, die wir einmal bei Jesus in seinem Reich erleben werden. Aber so wird uns aufgezeigt hier in diesem Brief. Setz deinen Fokus auf Jesus. Werd nicht müde. Schau immer wieder neu zu Jesus. Heute wird uns ganz oft gesagt, wohin wir unseren Fokus setzen sollen. Oder viele Menschen setzen ihren Fokus auf tolle Politiker, Musiker, Stars und Sternchen. Beziehungsweise ein ganz neuer Trend ist auch, den Fokus nur auf sich selber zu richten. Aber wer ist vergleichbar mit diesem Jesus? Lass uns ganz neu unseren Fokus auf Jesus setzen. Wo bist du müde geworden? Über die Jahre vielleicht? In deinem Gebetsleben? In deinem Feuer für Jesus unterwegs zu sein? In dem, wie du liebst? In dem, wie du Zeit mit Gott verbringst? Oft sind es auch Erfahrungen mit Menschen, die uns Müdigkeit schenken, die uns den Fokus verrücken, vielleicht auch auf Dinge, Verletzungen, auf Dinge, auf Mauern, die errichtet sind, die irgendwo stehen, auf Fragen, die kommen. Aber unser Fokus, den sollen wir auf Jesus Christus lenken. Den dürfen wir immer wieder neu auf Jesus lenken. In diesen Verheißungen und Facetten, wie er uns begegnet. Er ist da. Ich glaube, dass in jedem von uns mal mehr, mal weniger bewusst eine Sehnsucht schlummert. Eine Sehnsucht nach mehr. Eine Sehnsucht, die vielleicht schon mal Jesus begegnet ist. Wo ist diese Sehnsucht? Lasst uns ganz neu auf Jesus schauen. Jesus, er sitzt auf dem Thron. Er hat alles vollbracht. Und wir dürfen kommen zu diesem Thron. Zu diesem großen Gott, zu dem Gott, der alles getan hat, dass wir zu ihm kommen können, dass wir in Beziehung mit ihm unterwegs sein dürfen. Wir dürfen zu Jesus auf den Thron kommen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass Jesus, nachdem er all das getan hat, jetzt auf seinem Thron sitzt und mit offenen Armen da sitzt und sagt, ich warte nur auf dich, ich will Zeit mit dir. Setz deinen Fokus wieder ganz neu auf mich. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist eine Ermutigung auch aus diesem Hebräerbrief. Und ich lade uns heute Morgen auch ein, und wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern, dass wir uns einen Augenblick nehmen zu prüfen vielleicht, wo spricht uns dieser Prediger dieses Hebräerbriefes an? Wo sind wir vielleicht müde geworden? Wo brauchen wir Ermutigung? Wo ist es für uns neu dran, unseren Fokus wirklich auf Jesus zu setzen? Das in Anspruch zu nehmen, was er getan hat. Das in Anspruch zu nehmen, was meine Identität und mein Wert ist. Das in Anspruch zu nehmen, dass mir vergeben ist. In Anspruch zu nehmen, dass ich geliebter bin von Gott, von dem Jesus, der sitzt auf dem Thron und alles vollbracht hat. Und der mit offenen Armen wartet, dass wir kommen. Dass wir ihn bitten, dass wir zu ihm laufen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles getan hast, dass du allmächtig bist, dass du mir persönlich begegnen möchtest und alles dafür getan hast, Herr. Hab Dank, dass ich in deine Gegenwart treten kann, als dein geliebtes Kind, als Vergebener. Jesus, und ich bekenne immer wieder, dass mein Fokus immer wieder verloren geht, sich verschiebt. Herr, dass sich auch manchmal Müdigkeit in meinem Herzen breit macht, Herr. Und ich möchte heute Morgen ganz neu die Entscheidung treffen, Jesus, du sollst mein Fokus sein. Jesus, ich will vor deinen Thron kommen und in deine Arme laufen. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich danke dir dafür, dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin. Jesus, ich bete, dass du mir und dass du uns hier heute Morgen ganz neu aufzeigst, Herr, wo wir müde geworden sind, wo wir uns neu an dir ausrichten dürfen, Herr. Uns neu nach dir ausstrecken dürfen, um auch Kraft zu empfangen, deine Gegenwart zu erleben, Herr. Und ich danke dir, dass du uns auch heute Morgen hier im Abendmahl begegnen möchtest. Dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist, was du für uns getan hast, Herr. Und dass wir an deinem Tisch, in deiner Gegenwart Platz nehmen können, Herr. Lass uns eine kurze Zeit nehmen, um ja, Gott vielleicht noch eine Sache hinzulegen, die uns gerade beschäftigt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte dafür, brach es in Stücke und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und wer also unwürdig dieses Brot isst oder den aus dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du dein Leib gegeben hast, dein Blut vergossen hast, Herr, um diese Kommunikation wiederherzustellen, um uns zu zeigen, wer Gott ist, um ganz persönlich mit uns wieder neu in Beziehung zu treten, um uns ein neues Leben, neue Identität, neuen Wert zu schenken. Hab Dank, Herr, dass du alles gegeben hast und dass wir heute feiern dürfen im Abendmahl, was du getan hast, dass wir schmecken und erleben, wie freundlich und gütig du bist, Herr. Und das möchte ich dich bitten, dass das jeder Einzelne spüren und erleben darf, Herr, und wir gestärkt werden durch dein Mahl, Herr. Wir tun es im Gedächtnis an dich, wir tun es, indem wir dich in unseren Fokus nehmen, Herr. Lass uns gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.